Danke, Katha, für dein Zeugnis. Ist schon voll ein Einstieg für die Jahreslosung. Betrifft genau das Thema, um was es auch in der Jahreslosung geht. Ja, jetzt wäre es schön, wenn die Präsentation kommen könnte. Mal gucken, ob ich es hier sehe. Ah, wunderbar. Ein tolles Bild, ne? Ist vielleicht nicht ganz so echt, aber hat was auf jeden Fall mit der Jahreslosung von 2020 zu tun. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Zeiten des Unglaubens, da muss man nicht erst ins Ausland fahren, um da mal eine Weile zu sein und zu merken, oh, mich trägt es gerade nicht so wie auf einer guten Rüstzeit, wo ich mal war und wo ich den Herrn erlebt habe, so richtig live. Wenn man dann mal woanders ist, in einem anderen Umfeld, reicht manchmal schon der Alltag nach der Rüstzeit. In dem Umfeld denselben Herrn genauso zu erleben, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, ist für manch einen spannend, das zu glauben. Weil das, was vor Augen ist oder das, was man im Bauch dann fühlt, an Realität, ist manchmal was völlig anderes. Wo dann schnell dieser Unglaube da sein kann. Ja, wo bist du? Bist du überhaupt da? Bist du real? Oder war das alles bloß eine Einbildung auf der schönen Rüstzeit? Das war so ein tolles Feeling, du warst so mittendrin und ich habe dich gemerkt. Aber jetzt, wo bist du jetzt? Ist eine spannende, reale Frage, die, ich denke, jeder an irgendeinem Punkt seines Lebens schon auch ähnlich erlebt hat. Ich habe gedacht, hilf meinem Unglauben, da passt dieses Bild mit dem Amen dazu. Nochmal, dass man das so sieht, ja, dieses Jesusbild, der da gegenüber an der schönen Wand ist, er sagt Amen dazu, auf so ein Gebet, so ein ehrliches Gebet. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Beides kennen wir. Beides ist mitunter da in unserem Leben, ganz real. Und der Herr kennt uns. Und der Herr will uns in dem allen begegnen und nah sein. Ja, wir schauen mal rein in den Bibeltext, der dieses Wort beinhaltet. Ist immer gut, mal so einen biblischen Zusammenhang anzugucken. Uns gefällt es manchmal so, die Tageslosung, ein Wort, ein Satz aus der Bibel, der uns anspricht, wenn er uns anspricht. Manchmal kann es ihn auch treffen. Oh, mich hat es mal sehr getroffen. 14 Tage, nachdem ich mein Leben Jesus übergeben hatte und meine Sünden das erste Mal bekannt hatte, lese ich die Losung, die Tageslosung. Geh hin, der Herr ist mit dir. Ich wusste sofort, was er meint. Das stand zwar nicht im Kontext der Bibel, aber ich wusste, Frank, nimm die geklauten Chemikalien aus der Schule, die noch unter deinem Bett stehen, im Pappkarton, und schaff die zurück zur Schule. Geh hin, der Herr ist mit dir. Ich habe es erlebt, dass der Schuldirektor mir aufgemacht hat an der Schule. Ich konnte mein ganzes Versel vorbringen, was ich da mitgehen lassen hatte in der 10. Klasse und dass ich mich entschuldigen wollte und jetzt um Vergebung bitte und er soll es bitte Chemielehrerin zurückgeben, was da ja, von mir entwendet war. Bitte? Was noch übrig war. Einiges hatte ich ja in Katastrophenexperimenten verknallt. Das war schon dahin, aber das, was noch übrig war, ja, das konnte ich nur zurückgeben. Und er hat gesagt, okay, Frank, wie kommt's denn? Naja, ich will jetzt wirklich so leben, wie es Jesus möchte. Hat er gesagt, du warst doch schon immer christlich. Den Unterschied habe ich selber erst an der Stelle erlebt, als ich getan habe jetzt mit einem Mal, was Jesus von mir wollte. Und auch mit zitternden Knien losgegangen bin, nachdem ich die Losung gelesen habe, geh hin, der Herr ist mit dir. Wenn wir das dann nicht nur hier rein, hier raus hören oder hier an uns vorbeirauschen lassen. Ja, allgemein eine tolle Wahrheit, der Herr ist mit uns und er geht mit uns. Wohin soll ich hingehen? Na, bestimmt das nächste Katastrophenexperiment machen mit meinen Freunden. Nee, sondern geh hin, bring das in Ordnung, was in Ordnung zu bringen ist. Der Herr ist mit dir. Wenn wir das tun, was der Herr will, dann erleben wir den Herrn. Und ich habe dort den Herrn erlebt. Nicht nur durch das, was der Schuldirektor zu mir sagte. Frank, ich nehme deine Entschuldigung an. Ich habe gemerkt, wie mir innerlich, wie im Lobpreisabend kann man sagen, mit erhobenen Händen es durchrieselte und ich gemerkt habe, so ein Glücksgefühl, dass ich hätte schweben können nach Hause. Ich bin nicht geschwebt, ich bin noch mit beiden Füßen da gelaufen, aber so gefühlsmäßig ging es mir. Ein normaler Alltagstag, wo ich einfach mal gemacht habe, was ich schon immer wusste, der Herr will, dass man ihm gehorsam ist, dass man das tut, was er einem sagt. Und jetzt redet er mich an in der Lösung, geh hin, nimm das Geklaute, bring's zurück und ich mach's und erlebe, oh, das tut gut im Alltag. Ich mache euch ganz viel Mut, wenn ihr solche Gedankenanstöße in diesem neuen Jahr bekommt, setzt das in die Tat um. Und wenn es euch noch so vorneweg zittert in Knien, der Herr ist wirklich mit uns, wenn wir das tun, was wir erkennen, in Gedanken, was wir tun sollen. Ist nicht immer leicht, ist total spannend, aber wenn man es macht, ich hätte schweben können. Also wie gesagt, nicht immer geht es so gut aus. Ich habe auch eine Kontrastory, die erzähle ich jetzt nicht. Ich will euch ja Mut machen. In der Bibel, tolle Überschrift, die Heilung eines besessenen Knaben. Okay, Überschriften sind später dazugekommen. Gucken wir mal den Text an, sonst kriegen wir hier gleich bei manchen Sachen die Krise. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Na, das kann man schon erleben, dass manchmal die Schriftgelehrten sich auch streiten, manchmal auch mit uns, kann passieren. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Entsetzen, weil sie Jesus sehen. Ist gar nicht so das übliche Bild, was wir von Jesus haben. Wenn Jesus auftritt, dann ein Leuchten in allen Augen. Nee, ein Entsetzen. Da ist schon irgendwas, was sie merken, was sie zum Entsetzen bringt. Ist ein Wort, was nicht ganz so der alltägliche Sprachgebrauch von uns ist. Entsetzen ist auf jeden Fall was, was mit Erschrecken zu tun hat. Man kann erschrecken, wenn man Jesus begegnet. Kann passieren. Sie grüßen ihn immerhin noch, das ist toll. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Ja, man muss ja mal fragen, wenn seine eigenen Jünger sich streiten mit Schriftgelehrten, was ist da los? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Was es alles gibt, sprachlose Geister. Würde heute die Medizin wahrscheinlich anders definieren. Die Folge davon war, dass der Junge selber nicht reden konnte, dass der selber sprachlos war, nicht sprechen konnte. Krankheitsbild, ein Geist, der dahinter steht. So sagt es zumindest der Vater. Und so ist es von der Bibel bezeugt. Möchte man schon Glauben an den Tag legen, um diesen Text so einfach stehen zu lassen? Man braucht in unseren Tagen da wirklich Glauben dazu, diesen Text vorzulesen und zu sagen, ich glaube, das, was hier geschrieben steht, ist Gottes Wort. Vom Geist Gottes inspiriert. Braucht man tatsächlich Glauben, denn es gibt selbst in christlichen Kreisen, sage ich mal, darüber Meinungsverschiedenheiten. Ist das nur die Sprache der damaligen antiken Zeit, vor der Aufklärung, wo die Mediziner noch nicht so weit waren wie heute und noch nicht wussten, was es alles für psychische Krankheiten gibt und dass es, was weiß ich was gibt und dieses und jenes. So würde heute manch einer das versuchen zu erklären. Die Bibel ganz schlicht, sprachloser Geist. Okay, lassen wir es einfach stehen. Muss mal meine Lesebrille aufsetzen, da kann ich es besser erkennen. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Das ist schon außergewöhnlich für einfach nicht reden können. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Das ist ja auch eine Sache. Jünger probieren was aus, was Jesus ihnen eigentlich vorgemacht hat, was er auch so gelebt hat und es klappt nicht. Sind wir wieder dran. Wenn wir Jünger Jesus sein wollen und es klappt was nicht, kann vorkommen, ist in der Bibel vorgekommen. Es kann vorkommen, es klappt nicht das, was Jesus uns gezeigt hat, was er uns gelehrt hat. Warum klappt es manchmal im Alltag nicht? Er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm und zugleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Hier geht ganz schön die Post ab. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Also richtig wie ein epileptischer Anfall, könnte man heute als Mediziner sagen, wenn es dann so Schaum aus dem Mund tritt. Das wird oft als Epilepsie wiedergegeben. So äußert sich das mitunter. Aber die Diagnose von Jesus ist eine andere. Er sagt, in dem Fall ist es nicht rein eine medizinische Epilepsie, sondern hier steckt ein Geist dahinter. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf. Da hat dieser Junge Anfälle von Kindheit an, von Kind auf, von klein auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Wir stecken schon in dem, was hier der Vater wiedergibt, beides von der Jahreslosung drinne: Glaube und Unglaube. Er hat viel mehr Glauben als viele Zeitgenossen. Er weiß um die Realität eines bösen Geistes, der das tut, benennt es auch so und sagt, er, also dieser Geist, hat ihn geworfen ins Feuer und ins Wasser. Ist eine Realität, mit der ich rechne. Ich rechne mit geistlicher Kraft, mit Geistern, die real sind. Und ich merke, die tun das, was Jesus mal gesagt hat, das tut der Teufel. Er ist ein Mörder von Anfang an. Er versucht uns zu ermorden, umzubringen. Und genau das schildert der Vater von seinem Jungen. Der böse Geist versucht ihn ins Feuer, ins Wasser zu werfen. Er will ihm das Leben nehmen. Er will ihn umbringen. Jetzt kommt auch die Stimme des Unglaubens. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Erinnert mich ein bisschen an das, was Katha erzählt hat. Ja, man ist woanders, merkt den Herrn nicht mehr und denkt, der Herr ist nicht da. Man zweifelt am Herrn. Wo ist er? Kann er mir helfen hier in meiner Not, in meiner Situation, in der ich stecke? Und genau in dem Zusammenhang der Unglaube, Jesus, kannst du mir hier helfen? Kannst du helfen? Da ist der Zweifel des Vaters. Und beides nebeneinander. Ein ganzes Stück Glaube, biblischer Glaube, überzeugt sein von biblischen Tatsachen. Und im nächsten Moment, aber Jesus, wenn ich dich angucke, hilf mir, wenn du was kannst. Das klingt nicht gerade von Jesus, du bist Gottes Sohn und du bist der Messias. Du bist gesandt vom Vater, um uns hier zu helfen. Schon der Name Jesus sagt aus, Gott hilft oder hilf Gott. Davon ist hier nicht so viel Überzeugendes zu merken, dass der Vater das glaubt. Er fragt einfach nach. Und was mir gefällt, er ist ehrlich. Er ist in seinem Stand des Glaubens und des Unglaubens total ehrlich und bringt beides zu Jesus hin. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Eine tolle Antwort von Jesus. Er delegiert jetzt die Geschichte wieder an den Vater und sagt, wenn du glaubst, alles ist möglich. Redet nicht mal von sich, ich kann. Wenn du glaubst, ist alles möglich. Fast so wie, wenn du glaubst, ist dir alles möglich. Glaub doch einfach. Hör ich da so in Klammern mit heraus. Aber so toll, wie Jesus das jedes Mal macht, das begeistert mich an Jesus, wie er mit Leuten redet, wie er eine Antwort gibt, manchmal ohne zu antworten, wie er manchmal in eine Frage einmündet mit seiner Antwort und Leuten, die ihn so austricksen wollen, den stellt er einfach eine schlichte Frage und die Leute sind am Ende mit ihrem Latein und verlieren ganz das Interesse daran, Jesus auszutricksen, weil sie selber merken, ah, jetzt bin ich ja total hinterfragt. Ich wollte ja Jesus hinterfragen und jetzt bin ich hinterfragt. Also Jesus ist genial in seinen Antworten, das gefällt mir total. Wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater, als er merkt, jetzt bin ich dran. Und jetzt kommt die Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das meint nicht, dass er da meint, also ist wirklich aus dem Griechischen sehr exakt wiedergegeben, hilf meinem Unglauben. Im Deutschen macht das so ein Paradox, so eine Aussage paradox so ein bisschen. Hilf meinem Unglauben. Mein Unglaube, der braucht ja nicht die Hilfe, dass der jetzt vielleicht noch gestärkt wird, der Unglaube, und noch ungläubiger wird. Nee, das ist nicht gemeint. Sondern man müsste das eigentlich so verstehen, hilf mir aus meinem Unglauben. Das wäre einfacher für uns Deutsche zu verstehen. Aber im Griechischen steht es tatsächlich so, diese Wörter da, hilf meinem Unglauben. Was gemeint ist, ist natürlich das, was in Hoffnung für alle oder so wiedergegeben ist. Hilf mir aus meinem Unglauben, wo der Sinn dann besser wiedergegeben ist, verständlicher für uns, wo wir kapieren. Ja, im Unglauben brauche ich trotzdem die Hilfe vom Herrn. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, also voll die Realität hier nicht, das ist jetzt das antike Weltbild, ich tue jetzt mal so, als würde ich mit ihm reden und ihr werdet merken, eine kleine medizinische Hilfe geht davon aus. Nein, es ist eine Realität Jesu, mit der er umgeht. Es ist ein Geist da, ein sprachloser und tauber Geist, Folge taub, stumm. Muss der Junge gewesen sein. Dahinter kann, sage ich wieder, ein Geist stecken. Ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Wieder zwei Realitäten. Fahre aus und Geister, die ausfahren, können auch wieder hineinfahren in menschliche Personen, biblische Realität. Und Jesus sagt, lasst ein Haus, wo ein Geist rausgetrieben wurde, nicht leer, sondern da muss jemand anders dann hineinkommen, sonst kommt der Geist, der ausgetrieben wurde, mit siebenfacher Verstärkung zurück und zieht wieder in den Menschen ein. Das ist eine echte Gefahr, wenn Geister ausgetrieben werden im Namen Jesu. Man muss eigentlich auch seinen Lebensstil umändern und sich als Gefäß zur Verfügung stellen für den Heiligen Geist, damit da bleibend eine Veränderung passiert zu Jesus hin. Was ganz Reales und was total Hilfreiches für Leute, die sowas erleben. Jesus einlassen ins Leben, den Heiligen Geist hineinlassen ins Herz und an sich wirken lassen, damit bleibend Veränderung zum Guten passiert. Da schrie er, der Junge oder der Geist, könnte man sagen, riss ihn heftig hin und her, den Jungen, und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Auch die Jünger. Jesus, was hast du jetzt angestellt? Jetzt ist er tot, könnte man in Klammern dazufügen. Dieser Gedanke war jetzt da, er ist tot. Er ist tot. Ah. Jesus aber, das aber gefällt mir, ergriff seine Hand, so ganz schlicht, ne? Scheinbar ein Toter und Jesus ergreift seine Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Das sind Tatsachen, die nur Jesus schaffen kann. Wenn Jesus handelt, dann passieren wirklich unmögliche Dinge, die uns Menschen total unmöglich erscheinen. Er richtete ihn auf und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Also dieses Ende finde ich am allerstärksten. Die Jünger haben eine Frage und das ist ihre letzte Frage nach der ganzen Geschichte. Mich hätte bei dem Ganzen wahrscheinlich total viel berührt und bewegt. Zu allerletzt wahrscheinlich diese Frage, warum konnten wir es nicht? Aber das beschäftigt die Jünger. Die haben einen totalen Glauben auch gehabt in der Situation. Herr, wir wollten, dass da was passiert. Wir wollten, dass hier was ausfährt. Bei dir klappt's, bei uns hat es nicht geklappt. Woran liegt's? Warum ging es bei uns nicht? Und das ist eine gute Haltung. Das ist eine echte Jüngerhaltung, die wir brauchen. Wir brauchen diese Haltung der Jünger. Herr, wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen, dass bei uns Dinge passieren, die Jesus gemäß sind, die dir gemäß sind. Du bist unser Meister. Wir sind deine Lehrlinge, deine Jünger. Wir wollen von dir was lernen. Warum klappt es nie bei uns? Mein Meister hatte seine Erklärung, wenn es bei mir als Autoschlosserlehrling nicht so geklappt hat. Da hat es mir dann vorgemacht, aber ich habe es trotzdem nicht kapiert, wie es geht. Ne? Ich war einfach ein paar Kilo leichter als er und wenn ich einen Maulschlüssel dann bewegt habe, an einer festgerosteten Schraube an unserem DDR-VW-Bus B1000, hat sich bei mir nichts gerüttelt. Die Schraube wurde nicht locker, die Mutter auch nicht. Der Meister geht hin und sagt, guck, 90 Grad Winkel. Aha, toll. Beim nächsten Auto hänge ich wieder dran. Meister, kannst du bitte mal kommen? Es geht wieder nicht. Ja, okay, es ist manchmal wirklich der Unterschied zwischen Meister und Lehrling. Den Jüngern ging es genauso. Die haben gesagt, wir machen es doch alles richtig, was machen wir verkehrt? Und es ist eine gute Frage, wenn wir Jesus fragen, wenn wir unsere Fragen an Jesus stellen. Warum klappt es nicht? Warum? Ich habe alles so versucht zu machen, wie es dein Wort sagt. Und trotzdem klappt es nicht. Wo ist der Fehler? Diese Fragen müssen wir lernen, immer wieder Jesus zu stellen wie seine Jünger. Das bewegt was. Das gibt uns was. So wie Jesus jetzt seinen Jüngern was Praktisches mitgibt mit seiner Antwort. Er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren, als durch Beten und Fasten. Aha. Ja, wir haben ganz schön gut gegessen mit dir zusammen, Herr Jesus. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen weniger essen und dafür ein bisschen mehr beten. Kann tatsächlich eine praktische Hilfe sein. Es passiert manches leichter, wenn wir anfangen zu beten und zu fasten. Und wir haben uns das angewöhnt, auch wenn hier mal Probleme auf Rüstzeiten mit Teenies auftauchen, dass welche nicht schlafen können und so weiter, ist immer eine totale Hilfe, wenn irgendwelche Mitarbeiter dann sagen, ich faste mal eine Mahlzeit und bete stattdessen. Ich gehe dann runter, wo da jetzt die Kinder gerade sind, für Kinderunterweisung, und da bete ich und faste ich während der Mahlzeit. Und dann finden sich manchmal noch ein paar mehr zusammen, bei der nächsten Mahlzeit wieder ein paar. Und wir merken, dass sich Probleme anfangen zu bewegen, die sich erst nicht bewegt haben, wo man einfach nur so schlicht da war, vielleicht auch mal so in der Mitarbeiterrunde gebetet hat. Aber Beten und Fasten setzt scheinbar mehr Kraft Gottes frei. Ob es an Gott liegt oder an uns selber, dass wir manchmal dieses intensive ihn suchen brauchen, dass wir Gott zeigen, ich bin bereit, sogar mal auf eine Mahlzeit zu verzichten, um dessen Willen, was du willst. Dein Wille soll geschehen. Ich will, dass dein Wille durchkommt. Ich will nicht zufrieden sein, dass ich satt bin und dann sage, oh, ich habe gut gegessen, danke fürs schöne Essen, Herr Jesus. Ansonsten das Problem kann bleiben, wo es ist. Ich bin ja halbwegs zufrieden und satt. Nee, lieber ein Stück unzufrieden sein mit manchen Umständen, die uns betreffen. Und dann in dieser Unzufriedenheit sagen, ich will jetzt gar nicht essen, Herr. Ich will jetzt deine Antwort. Ich brauche jetzt, dass du meinem Gebet begegnest. Ich will beten und fasten vor dir. Du sollst sehen, ich meine es intensiv. Das drückt das Fasten aus. Auch ein Stück dieser Bußgesinnung im Volk Israel. Die haben oft gefastet, wenn sie sich ihrer Schuld bewusst waren, dass sie vor Gott gar nichts erreichen können mit ihrem menschlichen Dasein, mit ihrem Handeln. Aber sie können viel erreichen, wenn sie demütig vor Gott kommen und sagen, wir sind abhängig von dir. Wir sind davon abhängig, dass du handelst. Bitte handle. Das drückt das Fasten sehr deutlich aus. Zwei Seiten werden hier in der Jahreslosung angesprochen, habe ich schon gesagt, Glauben und Unglauben. Beides kommt drin vor und beides kommt in unserem Leben vor, wenn wir ehrlich sind. Der Junge, schönes Bild, er geht da scheinbar ganz glaubensvoll übers Seil in windigen Höhen. Beides findet sich im Leben des biblischen Vaters vom Jungen mit dem stummen Geist und beides findet sich in unserem Leben. Mit beidem geht der Vater zu Jesus. Was machen wir? Gehen wir auch sowohl mit dem, wo wir voller Glauben sind zu Jesus, da ist es einfach, wenn man sagt, oh, Lobpreisabend, toll, da können wir gemeinsam den Herrn loben. Okay, manch einer muss sich schon vor dem Lobpreisabend auch überlegen, das, was heute passiert war, war vielleicht ein Crash in der Gegenrichtung. Der Feind versucht einen ja manchmal auch davon abzuhalten, zu solchen Events mit dem Herrn zu gehen. Keine Ahnung, beim Ehepaar gerade mal so eine kleine Meinungsverschiedenheit, die sich dann ein bisschen ausweitet zu einem Streit. Und wer Kinder hat, weiß, dass die Kinder meistens auch dann austicken, wenn es zu geistlichen Veranstaltungen geht. Bringt man diese Not dem Herrn hin und sagt, Herr, komm hier hinein. Der Vater geht mit beiden zu Jesus, mit seinem Glauben, mit seinem Unglauben. Mit beidem können auch wir ins Gebet gehen. Und das ist gut, wenn wir es tun. Wenn wir mit allen Sachen, die uns querschießen, zum Herrn gehen und sagen, Herr, ich komme jetzt zu dir, ich brauche dich. Und ich will dabei sein, ich will dich loben, aber hilf du mir jetzt in meinem Crash, in meiner Krise. Ich brauche dich. Aus Liebe wird der Vater zum Glauben bewegt, aus Liebe zu seinem Sohn. Aus Liebe bittet er im Unglauben, genauso um Jesu Hilfe, dass Jesus ihm hilft in seinem Ungläubigsein, Unglauben. Was tun wir, wenn wir zweifeln? Ich weiß es nicht, was ihr für eine Methode habt. Es kann was Gutes sein, wenn man zu jemand hingeht, wo man wie einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter hat oder wenigstens mal anklingelt und mal, ich brauche ganz mal schnell dringend von dir mal eine Hilfe, eine Unterstützung. WhatsApp ist in der Weise eine ganz gute Einrichtung unserer Zeit. Man kann das nutzen für solche geistlichen Drahtverbindungen, wenn man es mal so will. Wir sollten die Technik einsetzen zur Ehre unseres Herrn und auch, dass er zum Zug kommt. Und da mal, ja, das Gegenüber suchen. Vielleicht mit jemandem, der uns wie geistlicher Papa oder geistliche Mutter ist. Das ist Gnade, wenn wir das suchen. Zuallererst können wir natürlich immer Jesus ohne Handy, ohne Smartphone direkt anrufen. Das ist immer der heißeste Draht, selbst wenn man das Handy gerade verlegt hat. Ist ein wunderbares Geschenk. Jesus ist nie weiter entfernt als ein Gebet. Aber sprechen wir in der Situation, wo uns gerade gefühlsmäßig im Bauch alles dagegen wurmt und jetzt noch beten, ach, da müsste ich ja wieder was Geistliches von mir geben können. Nee, musste gar nicht. Was hat der Vater gesagt? Hilf meinem Unglauben. Also wer richtig Deutschlehrer ist, wird sagen, über das Paradox dieses Satzes stolpere ich. So toll war der Satz nicht, aber ehrlich. Ich habe jetzt Unglauben, ich brauche jetzt Hilfe. Das kommt rüber. Und das sagt er zu Jesus hin. Und Jesus begegnet genau diesem Gebet. Und manchmal braucht es von uns solche ehrlichen Gebete, dass wir sagen, Herr, ich kann nicht weiter, ich bin am Ende. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll, ich kriege auch nichts mehr hin. Aber jetzt brauche ich dich, dass du was in meinem Leben hinkriegst und du was tust. Und solche Gebete sind total kostbar vor dem Herrn. Das hat Jesus ja mal so ausgedrückt, als einer im Tempel stand, der gesagt hat, ich faste sogar zweimal in der Woche, ich kriege das hin mit dem Fasten, toll, und ich gebe meinen Zehnten, sogar von meinen Gewürzen, die ich einkaufe für meinen Schaschlik. Na toll für die Gewürze, ne? Aber der Herr lobt dieses Gebet überhaupt nie. Aber einer, der sich kaum reintraut, da ganz hinten, und dann nur betet, oh, Gott sei mir Sünder gnädig. Mehr hat er gar nicht rausgebracht. Der wusste um seine Sünden, um seine Unfähigkeit und stammelt das nur, was er selber vielleicht nicht mal für ein Gebet gehalten hat. Und der Herr sagt, vom ersten das Gebet nicht erhört. Der zweite hat ein Gebet gebetet, was der Vater im Himmel erhört hat. Gott sucht diese Demut, dass wir dazu stehen können, wenn wir es nicht hinkriegen. Dass wir Gott sagen können, ich bin am Ende. Ich brauche dich. Wenn wir Zweifel haben, dass man sagt, ich zweifle total. Herr Jesus, hilf mir. Hilf mir in meinen Zweifeln. Hilf mir raus aus den Zweifeln. Raus aus meinem Unglauben. Hilf mir, dass ich weitergehen kann mit dir. Ein Hochseilartist unserer Tage, der mich erinnert hat an einen anderen Hochseilartisten, der über die Niagara-Fälle gegangen sein soll. Also es gibt da mehrere verschiedene Berichte über den Hochseilartisten, über den Niagara-Fällen. Der soll eine Schubkarre drüber geschoben haben ohne Reifen, also so, dass das auf dem Seil gut funktioniert und da über die Niagara-Fälle auf dem Seil gegangen sein. Ich glaube, der hatte nicht mal so eine Sicherung, also denn da musste er die Schubkarre halten, also nicht mal so ein Schwebedings da oben und auch keine Sicherungsseile wie dieser Schweizer Hochseilartist. Er hat aber dann eine Frage gestellt, als er darüber gegangen ist mit seiner Schubkarre und hat gesagt, wer glaubt, dass ich einen Menschen darin, in der Schubkarre, heil hinüberbekomme über die Niagara-Fälle? Ja, da brauchen wir schon fast biblischen Glauben. Vielleicht brauchen wir wirklich biblischen Glauben. Die Zuschauer schrien, damals so ist es überliefert, wir glauben es, wir glauben es, mach's vor, wir glauben es, wir glauben es. Stellt er seine nächste Frage. Der Seilartist fragte, und wer steigt ein? Der Lärm, der eben noch zu hören war, wir glauben es. Da waren sie alle im Abtauchen. Ein kleiner Junge meldet sich und setzt sich in die Schubkarre und sagt einfach, Papa, fahr los. Genau das meint Jesus, wenn er uns diese Geschichte auch so vorgelebt hat, wo es um den Glauben und den Unglauben ging. Wir brauchen letzten Endes diese Beziehung, die der Junge hatte, zu seinem Papa, der wusste, mein Papa, dem kann ich mich anvertrauen. Der steht für mich über den Niagara-Fällen. Der wird nicht abkippen. Und wenn, dann kippen wir beide ab. Dann ist es richtig. Ich will nicht ohne meinen Papa sein. Wenn der hier abstürzt, dann ich mit. Ich steig ein und mein Papa kriegt mich rüber. Der Junge war garantiert überzeugt davon. Der Hochseilartist in der Schweiz hat auch einen Jungen und übt mit ihm dasselbe, was er macht. Hochseilartistik. Braucht der Junge auch in unseren Tagen so ein Vertrauen zu seinem Papa. Er lässt sich so übers Seil tragen. Das ist genau der Glaube, den Jesus sucht, auch bei uns. Diese Beziehung brauchen wir in diesem neuen Jahr zu Jesus. Dieses Papa, Papa, ich vertraue dir, ich will dir vertrauen, Papa. Du bringst mich durch. Du bringst mich durch, egal was kommt. Wenn schöne Tage kommen, dann wollen wir uns gemeinsam freuen. Wenn nicht so schöne Tage kommen, dann bin ich auch dein Kind. Dann ist es eben so. Dann gehen wir gemeinsam auch da durch. Jesus hat selber nicht nur schöne Tage gesehen in seinem Leben. Und er hat vorhergesagt, meinen Nachfolgern wird es nicht besser gehen als eurem Meister, als mir. Das hat er gesagt im Angesicht der Peinigung vorm Kreuz und des Kreuzes, wo er gepeitscht wurde, geschlagen wurde, verhöhnt wurde, Mobbing erlebt hat vom ganzen jüdischen Volk, könnte man sagen, Römer inklusiv, die mit dabei waren und genauso gelästert haben, die Soldaten, alles was anwesend war. Ein paar wenige haben zu Jesus gestanden, aber nicht mal den Mut gehabt, richtig nahe zu kommen zu ihm. Selbst die besten Jünger haben dort versagt an der Stelle. Und Jesus hat dieses durchlitten, dass seine besten Freunde im Ernstfall nicht zu ihm stehen, sondern vor der reinen Machtfrau Petrus ihn verleugnet. Im Gerichtshof, sauber Machthände. Ich kenne ihn nicht. Und dann fragt der Nächste, ich will verflucht sein, wenn ich den kenne. Schlimm, ne? Und Jesus kennt seine Jünger und liebt sie und steht zu ihnen, aber er hat es durchlitten. Diese Situation. Er hat immer noch voll Liebe geguckt zu seinem Petrus, zu seinem Jünger. Und der hat im nächsten Moment nicht gedacht, jetzt bin ich verdammt für alle Ewigkeit, sondern hat im nächsten Moment angefangen zu weinen. Und hat aber sofort, nachdem der Herr Jesus auferstanden war, eine Sehnsucht gehabt, als Jesus an den See kommt und Petrus schon wieder so verzagt war, dass er wieder in seinen alten Job, in seinen Beruf, nicht geistlicher Art mit den Fischen, das dachte er, das kriege ich wieder hin, Fische fangen, das hat mal geklappt in meinem Leben. Das mit Jesus war eine große Pleite, total versagt. Und jetzt kommt Jesus dort ans Ufer und Petrus sieht ihn vom Boot aus und wirft sein Obergewand ab, macht sich einen Gürtel da obenrum und springt rein ins Wasser und eilt seinem Herrn entgegen. Der hat gewusst, mein Herr hat mich nach meinem dreimaligen Verleugnen mit Liebe angeguckt. Ich will wieder zu ihm. Ich will zu ihm. Das war so eine kindliche Beziehung, als wenn Jesus wie sein Papa ist, der alles richten wird. Der Papa wird schon richten. Der Papa, der ist gut. Das wusste der Petrus im tiefsten Herzen. Und Jesus hat ihn dann auch genau das gefragt. Nee, warum hast du mich verraten? Warum vor der reinen Machtfrau? Das war doch nun wirklich keine schlimme Tante oder was weiß ich was. War doch kein Richter. Warum vor der? Und den Nächsten, die dann gefragt haben, diese Fragen kamen alle nicht, die wir uns so vielleicht stellen, warum da? Sondern Jesus fragt nur eins, hast du mich lieb? Und dann kann der Petrus antworten, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und das ist genau das, was Jesus von uns immer wieder hören will, was wir antworten können, wenn wir versagt haben. Dann will Jesus nur das wissen, hast du mich lieb? Hast du mich immer noch lieb? Du hast zwar versagt, aber ich sehe dich an voll Liebe, wie den Petrus. Uns ist gut, wenn du weinst wie der Petrus. Es ist gut, wenn du dein Versagen siehst. Und es ist gut, wenn du über deinem Versagen umkehrst und wieder zu mir kommst. Wie der Petrus, der aus dem Boot springt, aus dem alten Leben raus, zum Ufer, zu Jesus hin und dann Jesus wieder nahe kommt. Das brauchen wir, diese Beziehung zu Jesus. Im letzten Jahr, da braucht man auch Glauben, Ihr wisst ja, meine Nase ist operiert worden wegen meiner chronischen Sinusitis, sagen die Mediziner, Nasennebenhöhlenentzündung. Und es ging nichts mehr durch, kein Schleim und gar nichts und war einfach verstopft zu. Und haben gesagt, da hilft nur noch eins, OP, Bohrer rein, Bohrer rein, Bohrer raus, aufbohren das Ding, dass wieder Luft reinkommt. Ja, das ist jetzt schon anderthalb Jahre her, 1. August war das, schon vor anderthalbem Jahr, da haben sie da gebohrt und dann hatte ich ja ein Jahr lang Probleme. Von Problem zu Problem ging es. Ich musste dann immer wieder Antibiotika nehmen. Es ist nicht so gut verheilt mit einer dicken Narbe auf der einen Seite und auf der anderen Seite sieht es ganz gut aus, sagt der HNO-Ärztin. Aber hat nicht wirklich an Besserung, Heilung das gebracht, was wir uns davon erhofft hatten. Sodass es traurig war. Im letzten Jahr, im ersten halben Jahr, musste ich 6-mal reichlich jeweils eine Woche lang Antibiotika nehmen. Manchmal 10 Tage, manchmal 7 Tage, wieder 7 Tage und 10 Tage. Also war 6-mal insgesamt immer so ein Stoß von mehreren Tabletten. Man kann sagen, jeden Monat Antibiotika. Wenn man das auf Dauer macht, wird man irgendwann resistent gegen die Medikamente. Und dann hilft auch das Antibiotika nicht mehr. Dann bringt das keine Besserung mehr. Wir waren schon ganz schön verzagt und da stand die Wanderungszeit bevor. Kattel hat man ja zum Glück als unsere Leiterin jetzt, weil Klaus auch ausgefallen ist, nach Krankheit kann schon ganz schön auch Leute, die mit Jesus unterwegs sind, aus den Rennen nehmen. Wenigstens Kattel fährt mit, auch dem Herrn sei Dank. Aber wird die das hinkriegen, hat uns bewegt. Also wir waren so geteilt. Ne? Wir wollen gerne Kattel unterstützen, aber wenn ich jetzt mitfahre und dann dort jetzt immer zum Doktor muss und mir wieder Antibiotika verschreiben muss, in die Berge rumkraxeln, kann ich ganz vergessen. Da sitze ich dann irgendwo in der Bude, in meinem Zimmer, schluck Antibiotika, schleppe mich von Dach zu Dach. Ach, toll, hä? Fahr ich lieber gar nicht erst mit, spart man sich die Fahrtkosten. Ist billiger für jemanden, der von Spenden lebt. Ne? Dann kann man da sinnvollerweise auf seinen Verstand ein bisschen gucken und hören. Das war die Stimme des Unglaubens. Die hat mich das sehr, im Verstand gefangen genommen. Mein Verstand hat mir gesagt, Frank, lass es lieber. Es bringt nichts, wenn du damit hinfährst. Du kannst auch Kattel nicht unterstützen. Das wird nicht der Manu vielleicht. Da müsste die alleine mitfahren, habe ich dann gedacht. Ja, dann habe ich aber keine Manu, die mir an der Seite ist in meiner Krankheit. Oh, was einen alles für Gedanken da beschäftigen. Ne? Also ich kann euch sagen, es ist im Alltag nicht immer so, Halleluja, ich lobe dich, Herr. Ne? Das war mir in der Situation nicht so. Aber wir haben dann eine Entscheidung getroffen, relativ nah. Und oh, okay, Manu, komm her. Das musst du nochmal richtig laut sagen, das ist wichtig. Das habe ich jetzt beinahe unterschlagen.
Ja, nee, wir haben ganz oft dafür gebetet, also dass wir immer wieder gesagt haben, Gott, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Fahren wir mit oder lassen wir es? Also wir wollen die Kattel nicht alleine lassen in der Situation, aber bringt das was, wenn wir mitfahren? Oder dann weißt du nicht, wo dort ein HNO ist und dann kriegst du keinen Termin und all diese Sachen. Gott, was sollen wir tun? Und wir haben immer wieder gebetet, Gott, zeig es uns. Fahren wir mit oder lassen wir es? Gott, nehmen wir von vornherein gleich Antibiotika mit. Wir haben ganz oft gebetet und in dem Beten, da ist uns das irgendwie, also ist uns, ich sag mal, wir haben immer wieder gebetet und in diesem Bewegen, da ist uns eigentlich die Antwort gekommen. Kannst du selber erzählen.
Wir fahren. Wir fahren, weil wir dem Herrn vertrauen, dass es irgendwie richten wird. Wir wollen fahren und dort unseren Platz einnehmen. Wir wollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten, was unser Trauspruch ist. Man kann auch zuerst nach dem Doktor trachten, ist manchmal auch angesagt, aber in der Situation hat uns der Herr mit unserem Trauspruch sehr ins Innere geredet und wir haben gesagt, wir wollen das machen. Wir fahren hin, komme was komme, wir probieren es. War ein Glaubensschritt. Also wirklich wie damals, als der Petrus aufs Wasser gestiegen ist. Als ein Fischer, der wusste, er ist auch nicht der wasserfesteste Schwimmer, wenn es stürmt und was gewaltig da gegen ihn tost auf dem See dort. Er ist aufs Wasser getreten und so ähnlich war das für uns. Aufs Wasser treten, wir haben das gemacht Und dann ist dieses schöne Bild gemacht worden dort, wo wir in den Bergen waren, in Österreich, bei Reute. In Reute waren wir direkt untergebracht und dann sind wir dort in die Berglandschaft gezogen. Sieht noch sehr gechillt für mich aus und ich habe es wirklich als sehr entspannt erlebt. Das, was ich mitgekraxelt bin dort in den Bergen, und es war manchmal schon, ja, nicht ganz ohne, es war jetzt nicht die höchsten Berge, da bin ich nicht mit, auf halber Strecke schon unten habe ich Halt gemacht und dann wieder zurück zum See, da konnte man schön baden gehen, konnte man ja alles einrichten. Aber ich habe erlebt, dass ich die Tage besser verkraftet habe als vorher gedacht. Dass sogar was Tolles eingetreten ist. Von der Zeit an brauchte ich kein Antibiotika mehr, bis heute. Ich habe jetzt ein halbes Jahr erlebt ohne Antibiotika, nachdem ich diesen Schritt des Glaubens dort gegangen bin und einfach mit hingefahren bin. Wir waren voll einsatzfähig, wir sind nicht jede Wanderung mitgegangen, wir haben manchmal eine eigene Wanderung gemacht. Einmal, okay. Also Manu bringt mich immer wieder auf den Teppich. Einmal haben wir eine eigene Wanderung gemacht, aber auch die war schön und war in den Bergen. Es war alles schön und der Herr hat Gnade geschenkt, hat eine Besserung für meine Gesundheit geschenkt, wo ich gemerkt habe, der Herr stellt sich dazu, wenn wir auch im Glauben mal Dinge wagen. Es lohnt sich zu glauben und es lohnt sich, selbst unseren Unglauben dem Herrn hinzuhalten und zu sagen, Herr, ich glaube und hilf mir auch in meinem Unglauben, hilf meinem Unglauben. Wir brauchen das in diesem neuen Jahr. Ich möchte noch mal beten zum Schluss und euch ganz sehr ermutigen, auch im Glauben und Unglauben Schritte auf den Herrn zuzuwagen. Herr Jesus, hilf uns immer wieder dazu, mit allem, was uns und unser Innerstes bewegt, zu dir zu kommen, auf dich hin Schritte zu wagen und ja, manchmal auch Dinge zu wagen, die uns so unmöglich erscheinen, wie vielleicht dem Vater von dem Jungen in der biblischen Geschichte, dass du ihm helfen kannst, weil er so viel Enttäuschung schon erlebt hatte. Und du hast ihn aber ermutigt, Glauben zu investieren und hast diesen Glauben belohnt, so wie du unseren Glauben belohnt hast, mitzufahren zur Wanderungszeit. Und wir haben so einen Segen davon mitgenommen und haben so profitiert. Und danke für das Geschenk auch, dass du meine Gesundheit stabilisiert hast seitdem. Danke, dass ich seitdem ohne Antibiotika leben konnte. Danke für dieses Geschenk. Hilf uns allen zu solchen Schritten des Glaubens. Herr, ich lade dich ein, dass du uns ermutigst, dir immer wieder beides hinzuhalten. Sowohl unseren Glauben, wie auch unseren Unglauben. Dass wir beides zu dir bringen im Gebet und einfach erwarten, dass du es schon richten wirst, weil du ein liebender Vater bist. Danke für dieses Geschenk. Amen.